NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
6. Januar 1367. Der Geburtstag des englischen Königs Richards II.
Ich habe nachgedacht, wie ich der Welt den Kerker, wo ich lebe, mag vergleichen. Und obwohl die Welt so volkreich ist und hier ist keine Kreatur als ich, so kann ich's nicht. Die so auf Ehrgeiz zielen, sinnen auf Unglaubliches. Mit diesen schwachen Nägeln sich Bahn zu brechen durch die Kieselrippen der harten Welt hier, dieser Kerkerwände.
Ein König in Ketten, vom Thron gestoßen und der Krone beraubt. Richard II. Von England hadert im Verlies mit seinem Schicksal. In Shakespeares gleichnamigem Drama erscheint er als Herrscher, dem die eigene Familie übel mitspielt und der am Ende von seinem Cousin ermordet wird. Bei aller künstlerischen Freiheit eines William Shakespeare, die Geschichte ist wahr. Sie handelt vom Aufstieg und Fall eines englischen Königs, der blind ist für den politischen Wandel im England des ausgehenden 14. Jahrhunderts. Es ist die Geschichte von einem, der an den Umständen, aber vor allem an sich selbst und seiner Rolle als Herrscher scheitert.
Manchmal bin ich König, dann macht Verrat mich wünschen, ich wär Bettler. Dann werd ich's, dann beredet Dürftigkeit mich drückend, dass mir besser war als König. Dann werd ich wieder König.
Vorahnungen und Vorzeichen spielen im Mittelalter eine große Rolle. Und die könnten nicht besser sein, als Richard am 6. Januar 1367 zur Welt kommt, am Feiertag der Heiligen Drei Könige. Sein Großvater Eduard III. Gilt als Good King, als guter König. Und sein Vater ist Eduard von Woodstock, ein gefeierter Kriegsheld, später der Schwarze Prinz genannt.
Bei Richard ist es so, dass sein Vater vor dem Großvater stirbt, also der Schwarze Prinz, vor dem sehr lange regierenden Eduard III. Der Großvater selber hat ja wohl noch eingebracht, dass man Richard als Nachfolger dann einsetzt nach dem Tode seines Sohnes.
Sagt Professor Jürgen Sanowski, Mittelalterhistoriker an der Uni Hamburg, über die ungewöhnliche Thronfolge Richards II. Gerade mal 10 Jahre ist der Spross aus dem Haus Plantagenet alt, als er 1377 den Krönungseid leistet. Ein Versprechen, nicht nur die Kirche zu schützen, Gerechtigkeit gegenüber jedermann zu üben, die Gesetze seiner Vorgänger zu achten, sondern auch
die Gesetze, die sich das Volk wählen würde.
Was Richard später noch allerhand Schwierigkeiten bereitet. Denn der König entwickelt schon bald ganz eigene Vorstellungen von Regierung. Zunächst aber ist der minderjährige Monarch ganz nach dem Geschmack der mächtigen englischen Lords und Barone im Parlament.
Junge Könige sind zunächst mal generell bequeme Herrscher für den Adel, weil man davon ausgehen muss, die müssen sich halt erstmal finden. Man kann dann Einfluss nehmen, man kann versuchen, den jungen König auf seine Seite zu ziehen und so weiter. Das ist das, was passiert und dann am Ende vielleicht auch, weil er sich nicht steuern lässt, gibt es dann die Probleme.
Für Richards ausgeprägtes Selbstbewusstsein und seine Auffassungsgabe spricht, dass man trotz seiner Jugend keine offizielle Regentschaft für das politische Tagesgeschäft einsetzt. Allerdings stehen ihm Helfer und Ratgeber zur Seite, vor allem sein einflussreicher Onkel John of Gaunt. Im Alter von 13 Jahren erklärt das Parlament den König für volljährig und schon ein Jahr später steht Richard vor seiner politischen Feuertaufe. »1381 entladen sich soziale Spannungen im Land in gewalttätigen Aufständen. Wenige Jahre zuvor hatte die Pest ganze Landstriche entvölkert. Jetzt ächzen vor allem Bauern und kleine Leute unter miserablen Lebensbedingungen und bitterer Armut. Schließlich treibt die vom Parlament verfügte Poll Tax – eine mit aller Härte eingetriebene Kopfsteuer die Massen auf die Barrikaden.
Dieser sogenannte englische Bauernaufstand ist ja schon eine erhebliche Bedrohung für die Autoritäten. Es rotten sich große Mengen von Unterschichten, Bauern, dann auch städtischer Bevölkerung zusammen, ziehen nach London. Der Schatzkanzler wird hingerichtet, hohe Amtsträger sterben dabei, man geht gegen Richter vor, man versucht Autoritäten anzugreifen, nach neuen eigenen Vorstellungen die Herrschaft zu organisieren, wenn man so will, also alles von unten umzustürzen.
Der Volkszorn entlädt sich an denen da oben, wie man heute sagen würde. Der König oder besser die Krone Englands als Institution gerät allerdings nicht ins Visier der Aufständischen.
Klassischer Gegner sind die Ratgeber des Königs, wo man sagt, die müssen unbedingt ausgewechselt werden, die führen das Land in die falsche Richtung. Und hier muss man neue Personen einsetzen, die das besser machen. Und dass man da auch andere Strukturen haben will, also die Form der Gerichtsbarkeit sollen konkret verändert werden. Natürlich auf dem Land, die Bauern sollen größere Freiheit bekommen, die Abgaben eingeschränkt werden, das ist ein ganzer Forderungskatalog.
Dass alle Wälder und Parks frei und für jedermann zugänglich sein sollten, sodass die Armen wie die Reichen auch die Freiheit genießen sollten, überall zu jagen, zu fischen und Geflügel zu fangen.
Heißt es in einer Chronik des 17. Jahrhunderts über die sozialrevolutionären Wünsche der Rebellen, die bis ins Herz Londons vordringen. Nachdem einer der Anführer der Gruppe erschlagen wird, droht die Situation außer Kontrolle zu geraten.
Da geht dieser junge König mit seinen 14 Jahren ungefähr, geht dann vor diese große Menge von Menschen. Im Bewusstsein, ich bin König, tritt er da vor diese Gruppe hin und gibt sich als guter Herrscher, geht auf die Wünsche ein, das gehört zum Idealbild auch des Herrschers, dass man also für die Gemeinschaft sozusagen regiert und sich um das Gemeinwohl kümmert. Und so geriert er sich da.
Wie, Freunde, wollt ihr euren König ermorden? Sorgt euch nicht über den Verlust eures Anführers. Folgt mir aus der Stadt heraus. Ich werde euer Anführer sein und zugestehen, was ihr begehret.
Richards Mut macht Eindruck. Murrend, aber friedlich ziehen die Aufständischen ab. Bis auf die Rücknahme der Kopfsteuer erfüllt der König allerdings ihre Forderungen nicht. Im Gegenteil. Seine Zusagen lässt er vom Parlament zurücknehmen und etliche Aufrührer bestrafen. Zu ihnen soll er gesagt haben:
Knechte seid ihr und Knechte werdet ihr bleiben.
Richard II. Hat ein ausgeprägtes Sendungsbewusstsein und ein klares Weltbild. Zeitgenössische Porträts zeigen ihn in der Pose eines Überherrschers. Am Hof betont er stets die Vorrechte des Königs. Er lässt sich mit Majestät ansprechen und nicht wie seine Vorgänger mit My Lord.
Es gibt Berichte, aber da weiß man auch nicht, ob das spätere Erfindungen sind. Er habe sich in den letzten Jahren seiner Herrschaft so einen etwas höheren Sitz bauen lassen. Und alle, die bei ihm vorbeigekommen seien, hätten sich also ihm gegenüber verneigen müssen. Also, dass er so eine erhöhte Stellung im Hof eingenommen habe, bewusst. Wenn das zutrifft, wäre das natürlich ganz ungewöhnlich für die bürgerlichen Herrscher. Die haben zwar die Throne gehabt, aber das war schon alles auf derselben Ebene, gerade mit dem Adel.
Der Glaube, von Gott auserwählt zu sein, um Land und Leute zu führen, ist tief in ihm verwurzelt. Diese Haltung fördert offenbar beim König massiv narzisstische und autokratische Züge, was den Adel nervös macht und im Kontrollgremium, dem damals nur unregelmäßig tagenden Parlament, gar nicht gut ankommt. Und Richard lässt sich nicht vorschreiben, wer ihn berät, und beruft sogar, shocking, Aufsteiger aus dem Bürgertum, die er mit Geld und Würden überhäuft. 1388 schlägt das später sogenannte gnadenlose Parlament zurück.
Es wird so eine Art Regentschaftsrat ja wieder gebildet. Und man tut fast so, als sei er noch nicht volljährig, ne? Was ein bisschen kurios ist, wenn man ihn vorher sozusagen für volljährig hat erklären lassen. Und dann sind eben hier diese Verfahren ganz spannend, die ja das Rechtswesen dann sehr stark beeinflussen oder auch die weiteren Entwicklungen, wie ein Parlament vorgehen kann.
Fünf einflussreiche Barone, die sogenannten Appellants, sind die treibenden Kräfte der Palastrevolte, darunter Richards Cousin Heinrich Bolingbroke. Sie zeigen dem König die Instrumente. Per Impeachment, dem Rechtsgut der Amtsenthebung, entfernen sie die Günstlinge aus ihren Ämtern, stellen einige unter Anklage und appellieren an den König, bessere Politik zu machen.
Ich glaube, dass das in dem Moment fast so was wie ein Schock gewesen sein dürfte für ihn, denn er hatte noch im Kopf, was er erreichen kann, wenn er als König auftritt. Und dann plötzlich beschließt dieses Parlament, da seine Ratgeber zu entlassen oder sogar hinzurichten. Also er muss für sich selber seine eigene Stellung ja nochmal angefangen haben zu reflektieren.
Der Versuch, Richard seinen Widersachern militärisch die Stirn zu bieten, scheitert. Die berüchtigten Appellants übernehmen die Regierungsgeschäfte, sind dabei aber, wie sich zeigt, ebenso erfolglos wie der kaltgestellte Herrscher. Im Norden des Reichs besiegen aufständische Schotten das englische Heer und verwüsten ungehindert weite Teile des Landes. Und auch im Dauerstreit mit Frankreich, der später Hundertjähriger Krieg genannt wird, müssen die Engländer empfindliche Rückschläge wegstecken. Der erste Versuch, den König zu entmachten, misslingt gründlich. Richard hat bald wieder das Sagen und scheint zunächst eine glückliche Hand zu haben. 1394 zieht er mit einem Heer nach Westen, um die widerspenstigen Iren zur Raison zu bringen und Englands Herrschaftsanspruch auf der Insel zu erneuern. Mit Feuer und Schwert gelingt ihm das auch. Der Sieg in Irland macht den König populär und beruhigt seine Kritiker. Aber die Schmach der Entmachtung und die Furcht vor einem weiteren Umsturz lassen Richard II. Vorsichtig werden.
Auch wichtig, dass er so ein eigenes Kontingent von Bogenschützen dabei aufbaut, die er dann nicht mehr entlässt, als er zurückkommt. Eine Art Leibgarde, die eben nicht aus irgendwelchen Adelsverbänden stammt und sein eigenes Heer sozusagen.
Misstrauisch, machtbewusst, eitel und nachtragend erscheint Richard in vielen Quellen. Ein quasi absoluter Herrscher im Mittelalter. Für den Hamburger Historiker Jürgen Sanowski kommen seine Verdienste dabei etwas zu kurz.
Er schließt Frieden mit Frankreich. Das hat dann keine Wirkung, weil er abgesetzt wird letztlich. Er versucht, an seine Stellung eigentlich zu stärken, indem er versucht, so ein bisschen aufzuräumen. Und zum Aufräumen gehört dazu, diese unklare Situation mit Frankreich endlich mal zu beenden. Und es gibt so Stellen, wo er diesen Krieg beschreibt und sagt, welche schrecklichen Folgen dieser Krieg hatte. Da wirkt das sehr modern, was er sagt.
Allerdings scheinen Richards autokratische Züge die Oberhand zu behalten. 1397 nimmt er Rache an den Appellants, die ihm seiner Meinung nach so übel mitgespielt hatten. Einige lässt er hinrichten, andere, darunter seinen Cousin Heinrich Bolingbroke, schickt er in die langjährige Verbannung, alles auf fragwürdiger rechtlicher Grundlage. Der König regiert jetzt wie ein Tyrann. 1399 überschlagen sich die Ereignisse. John of Gaunt, Richards Onkel und loyaler Ratgeber, stirbt. Um an sein reiches Erbe zu kommen, verlängert der König die Verbannung von dessen Sohn Heinrich Bolingbroke auf Lebenszeit. Doch der kehrt mit einer schlagkräftigen Truppe nach England zurück und erhält Zulauf aus allen Schichten. Der König hält sich zu diesem Zeitpunkt erneut in Irland auf. Er macht sich auf den Weg nach London, wo Heinrich die Herrschaft an sich reißt. Doch dann passiert Rätselhaftes. Aus heiterem Himmel entlässt Richard II. Seine Armee. Bis heute ist unklar,
ob er Zusagen hatte, die seine Person betrafen, dass er halt geschützt würde oder dass vielleicht sogar eine Konstellation war, dass er sozusagen weiterregiert auf Lebenszeit und dann Heinrich sein Nachfolger wurde. Da waren offensichtlich Erwartungen auf Seiten Richards, die Heinrich danach nicht eingelöst hat, sobald er eben sah, dass Richard seine Kräfte entlassen hatte.
Mit fadenscheinigen Begründungen zwingt Bolingbroke, der als Heinrich IV. Neuer König wird, Richard abzudanken und lässt ihn einsperren. Für viele Zeitgenossen ein unerhörter Vorgang, gilt den meisten Engländern der König doch als von Gott eingesetzt und Heinrich als Thronräuber.
Und krönt ihr ihn, so lasst mich prophezeien. Das Blut der Bürger wird den Boden düngen und ferne Zukunft stöhnen um den Greuel. Zerrüttung, Grausen, Furcht und Meuterei wird wohnen hier.
Lässt Shakespeare den Bischof von Carlisle voll düsterer Vorahnungen klagen. Anfang des Jahres 1400 formiert sich militärischer Widerstand gegen den Putsch. Für den König im Kerker ist das das Todesurteil. Historiker Jürgen Sanowski.
Die Situation war sehr bedrohlich. Es gibt ja diese frühen Jahre Heinrichs IV., die voll von Aufständen gegen seine Herrschaft sind, sodass man da eben darauf reagiert hat, indem man ihn halt umgebracht hat. Man hat dann seinen Leichnam auch gezeigt, man hat ihn umgeführt, damit alle wissen, er ist wirklich tot und nicht Gerüchte entstehen, er sei noch am Leben und man könne ihn befreien.
In der Reihe der Bad Kings, der schlechten Könige, wie die Engländer ihre ungeliebten Herrscher nennen, liegt Richard II. Im Mittelfeld. Selbst bei Shakespeare bleibt er als Figur uneindeutig, wie in der Geschichte auch. Ein König ohne Fortune und Kontur, sowohl als Monarch wie auch als Mensch.
Die Schwierigkeit ist, dass es natürlich genau hinter den Berichten in den Quellen, vor allem in den chronikalischen Quellen, versteckt bleibt, wer er wirklich war. Und das Bild ändert sich ja über die Zeiten, aber es wird nicht so ganz ein voller Mensch draus sozusagen. Man kann ihn nicht ganz erfassen.
Im Zeitzeichen erinnerte Herwig Katzer an Richard II., der heute vor 650 Jahren geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.